Wie Schuld vergeben wird. Psalm 51. Und wer eine Bibel dabei hat, den lade ich ein, Psalm 51 aufzuschlagen. Da werden wir nachher immer noch mal reingucken. Wie geht es dir bei diesem Thema? Denkst du zunächst einmal an Situationen, wo andere an dir schuldig geworden sind? Oder denkst du erstmal an eine Situation, wo du vielleicht an anderen schuldig geworden bist? Ihr seid ja jetzt schon eine Zeit lang mit König David unterwegs. Und ja, ich finde das Thema heute sehr herausfordernd und spannend, aber auch sehr befreiend. Er war einer jener Menschen, die sich nehmen, was sie brauchen. Ein Machtmensch, der gewohnt war, das zu bekommen, was er begehrte. Und keiner wagte es, ihm auszuschlagen. Es war Abend geworden und er ging auf der Terrasse seines Penthauses auf und ab und blickte herab auf die Häuser. Einer jener dieser warmen Abende, an denen die Stadt pulsierte und die Leute auf den Dachgärten ringsherum das Leben genossen. Als er diese Frau sah, spürte er ein Begehren, das ihn nicht mehr losließ. Sie war so schön anzusehen, als sie da auf dem Dach ihres Hauses badete und sich wusch, dass er nur noch eines wollte: sie haben. Ja, er war gewohnt zu bekommen, was er begehrte, also ließ er sie holen. Eine verheiratete Frau. Und er nahm sich, wonach ihm war. Sie wird schwanger. Er will sie ganz. Ihren Ehemann lässt er beseitigen und nach Ablauf der Trauerzeit muss sie ihn heiraten. Ein richtig mieser Typ, der dies getan hat, oder? Machtmissbrauch, Selbstsucht, Untreue, Gewalt, Rücksichtslosigkeit. Und ich merke, wie mir der Kamm schwillt, wenn mir so etwas passieren würde als Ehefrau mit meinem Ehemann. Das geht doch gar nicht, unmöglich. Weg mit diesem Menschen. Schützt andere vor ihm. Aber dieser miese Typ ist der Autor von Psalm 51, unserem heutigen Predigttext. Dieser Bußpsalm ist, wie ich finde, ein grandioses Dokument göttlicher Gewissensschulung und Gnade. Ich lese ihn zunächst nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Das ist überschrieben mit, dort ist er überschrieben mit: Herr, vergib mir. Ein Lied von David. Er schrieb es, nachdem der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bathseba zurechtgewiesen hatte. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche meine Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist, verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein, wasche meine Sünde ab, dann bin ich weißer als Schnee. Du hast mich hart bestraft, lass mich nun wieder Freude erfahren, damit ich aufatmen kann. Sieh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir alle meine Sünden, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, erneuere mich und gib mir Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich den Gottlosen deine Wege zeigen, damit sie zu dir zurückkehren. Ich habe das Blut eines Menschen vergossen, befreie mich von dieser Schuld, Gott, mein Retter. Dann werde ich deine Gnade preisen und jubeln vor Freude. Herr, schenke mir Worte, um deine Größe zu rühmen. Du willst kein Schlachtopfer, sonst hätte ich es dir gebracht. Nein, Brandopfer gefallen dir nicht. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Solch ein Opfer gefällt dir. O Gott, du wirst es nicht ablehnen. Zeige Zion deine Liebe und festige die Mauern Jerusalems. Dann werden dir unsere Opfer wieder gefallen, die wir mit aufrichtigem Herzen darbringen. Dann werden wir wieder Stiere schlachten und sie zu deiner Ehre auf dem Altar verbrennen. Soweit der Psalm. Doch lasst uns noch einmal oder zunächst auf den Autor schauen. Das ist König David. In Vers 1 heißt es einfach nur ein Lied Davids. Wer ist dieser David, der Psalm 51 und übrigens viele, viele weitere Psalmen verfasst hat? David wird uns in der Bibel als der größte und geistliche König Israels vorgestellt. Er wurde zum berühmtesten Vorfahren Jesu Christi. Einer der Ehrentitel Jesu war Sohn Davids. Das ist unter anderem zu lesen in Matthäus 21. David war eine außerordentlich vielschichtige Persönlichkeit, da habt ihr euch ja schon mit befasst, sowohl in seinen Begabungen wie auch im Nebeneinander von Licht und Schatten, von Gut und Böse in seinem Leben. Er war ein erfolgreicher Krieger und Feldherr, er war Dichter und Sänger, 73 Psalmen der hebräischen Bibel werden als Davids Psalmen bezeichnet. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, von einer großen Liebe zu Gott erfüllt und gab sich keinem Götzendienst hin. Er war aber auch ein Mann, der in Sünde fiel und diese Sünde durch eine noch größere Sünde zu vertuschen suchte. Und dann war er ein Mann der Reue und der Buße, also ein Umkehrer. Was für ein Mann, was für ein Glaubensheld, wie das zusammengehen kann. Glaubensheld trotz der großen Schuld, die er auf sich geladen hat, und ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt zu werden. Dem wollen wir jetzt durch die Betrachtung von Psalm 51 nachspüren. Bei Davids tiefem Fall, von dem wir eingangs schon gehört haben, gerade in dieser Situation können wir nichts mehr von Davids Gottvertrauen und von seiner Gottesfurcht erkennen. David wird schwach, er gibt sich seinen Begierden hin. Nichts mehr zu sehen von seinem Wertekodex oder seiner Disziplin. Aber Gott gibt David nicht auf. Wir wollen uns jetzt Schritte angucken, die David gegangen ist. Da heißt es in Vers 2, David schrieb es, also diesen Psalm, nachdem der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bathseba zurechtgewiesen hatte. Wie tröstlich! Gott gibt David, nachdem er schuldig geworden ist, nicht auf, sondern er schickt ihm den Propheten Nathan, um ihn zur Umkehr zu bringen. Nathan hat von Gott den Auftrag, David mit seiner Schuld zu konfrontieren. Und Nathan tut das sehr weise. Er greift David erstmal gar nicht direkt an, sondern er führt ihn über eine Beispielgeschichte zur Einsicht. Da regt sich David erstmal über diesen Deppen auf in der Geschichte, der irgendwie so ganz unmöglich ist, und spielt Nathan regelrecht einen Ball zu. Und Nathan sagt ihm: David, du bist der Mann. Und lasst uns jetzt diese Schritte angucken. David lässt sich von Gott ins Gewissen reden. Mutig von Nathan, den König so zu konfrontieren. David hätte die Macht gehabt, ihn dafür umbringen zu lassen. Doch es passiert das Unglaubliche. Dieser mächtige König lässt sich von dem Propheten ins Gewissen reden. Er erkennt und versteht, was er getan hat und in welcher Sackgasse er jetzt steckt. David steht mit dem Rücken zur Wand, und da hat er sich selbst hinkatapultiert. Seine Schuld ist zentnerschwer. Uria ist tot. Und auch die Schwangerschaft von Bathseba lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Ein One-Night-Stand mit verheerenden Folgen. Und David tut das einzige Richtige, was er tun kann. Er wendet sich an Gott. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig, lösche mein Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. Zu seinem eigenen Glück erinnert sich David an seinen Vater im Himmel, mit dem er schon so große Dinge erlebt hat, ihm selbst schon in großer Liebe und Barmherzigkeit begegnet ist, die ihn selbst dank Gottes Hilfe befähigt, barmherzig mit König Saul umzugehen. Und David tut das einzig Richtige in seiner Situation. Er überwindet seine Scham und wirft sich regelrecht in die Arme Gottes. Er bittet um Reinigung. Wasche meine ganze Schuld ab, heißt es da in Vers 4, und reinige mich von meiner Sünde. Und in Vers 9, reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab, dann bin ich weißer als Schnee. David schreit regelrecht zu Gott, dass er ihm vergeben und ihn von seinen Sünden reinwaschen möge. Charles Haddon Spurgeon schreibt dazu: Der Schmutz, der mich befleckt, ist an sich untilgbarer Art, und ich Sünde habe so lange darin gelegen, dass ich die blutrote Farbe meiner Missetaten, dass ich die eingezogen hat. Aber Herr, oh, wasche mich, wasche, 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 bis auch der letzte Fleck verschwunden und auch nicht eine Spur meiner Verunreinigung mehr zu finden ist. Soweit das Zitat. Wir kommen doch gerade noch von Ostern her, haben uns erinnert und gefeiert, dass Jesus für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist. Und wir wissen auch, das war der Part Gottes, aber er wird nur wirksam, wenn wir selbst uns, so wie David sich an Gott gewandt hat, an Jesus wenden, ihn aufrichtig um Vergebung bitten. Und dann dürfen wir erfahren, was Jesus vergibt, ist vergeben. Dann haben wir im wahrsten Sinn des Wortes wieder reine Weste. Sein Blut wäscht uns weiß wie Schnee, so haben wir es eben gelesen. Die Schuld ist getilgt, als wäre sie nie geschehen. Und dann bekennt David, wie ernst er die Sünde nimmt. Er kann die Sünde nicht vergessen, denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen, ständig, Tag und Nacht. Sein Gewissen schlägt an und macht ihn unruhig. Er hat die Sünde ständig vor Augen und kann diese ständigen, sich kreisenden Gedanken nicht mehr stoppen. David erkennt und bekennt, dass er gegen Gott aufbegehrt hat. Gegen dich habe ich gesündigt, sagt er da in Vers 6. Gegen dich allein, was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Der Prophet Nathan hatte David klargemacht, dass er sich mit seiner Tat und seinem Wort Gott widersetzt hat. Wenn David hier bekennt, gegen dich allein habe ich gesündigt, redet er nicht klein, was er den betroffenen Menschen angetan hat. Bathseba, Uria und dem Baby. David weiß, dass es sehr böse und schlimm ist, Menschen zu verletzen. Aber er erkennt gleichzeitig an, dass sein Versagen noch eine viel größere Dimension hat, dass seine Tat ein Angriff auf Gott ist. Und das lastet schwer auf ihm. Und deshalb rechtfertigt sich David nicht, sondern fügt sich unter Gottes Urteil. Da lesen wir im zweiten Teil von Vers 6, du bist im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. David sucht keine Ausreden. Er verteidigt oder rechtfertigt sich nicht. Wenn Gott David für seine Sünden abstrafen würde, wäre er im Recht. An dieser Stelle können wir Davids Bereitschaft zur Buße erkennen, mit der er sich ganz neu auf Gott ausrichtet. Er weiß, dass Gott ihm vergeben hat, ist seiner Gnade ein Geschenk, seine Gnade ist ein Geschenk Gottes an ihn. Und David erkennt seine Schuldhaftigkeit an. Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Für David ist die Tatsache, dass er Ehebruch und Mord begangen hat, ein Ausdruck von etwas viel Größerem. Sein grundsätzlich sündiges Wesen. Nicht im Sinne einer Entschuldigung, dass er ja gar nichts dafür kann, weil er ja schon in Sünde geboren wurde. Was soll er denn dann tun? Also, dass er quasi genetisch zur Sünde veranlagt ist, sondern er spricht das aus in dem Wissen, dass er auch als gläubiger Mensch zutiefst ein Sünder ist. Er weiß, wenn Gott ihn nicht rettet, dann wäre er womöglich noch in der Lage, Schlimmeres zu tun. Und David bekennt, dass er wider besseres Wissen gegen Gottes Gebote verstoßen hat. Er war ja schon lange mit Gott unterwegs. Und trotzdem ist es passiert. Und wir selbst kennen es doch alle aus unserem eigenen Leben. Manchmal läuft das Leben nicht ganz so gerade und wir tun Dinge, die nicht gut sind. Und Paulus sagt, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute fällt doch so schwer. David hatte so viele gute Dinge durch Gottes Wirken getan. Doch dann hat seine Sünde die Oberhand erlangt. Und für David wurde alles viel schlimmer. Es ist ein heiliges Erschrecken, dass er trotz dieser großen Gotteserkenntnis, die er schon hatte, in der Lage ist, zu sündigen. Und er erkennt die Wahrheit der Worte, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. David hatte sich so einen perfekten Plan ausgedacht, aber Gott hat ihn auflaufen lassen, zum Glück. Denn dann konnte David umkehren. Die Menschen um David hätten nichts davon mitbekommen müssen, wenn sein Plan aufgegangen wäre. Schließlich war Uria tot, warum sollte sich David dann nicht Bathseba zur Frau nehmen? Das war zu seiner Zeit nun einmal ganz üblich. Als König konnte er so viele Frauen haben, wie er wollte. Aber Gott ist größer. Er sieht ihm ins Herz. Gott lädt David aus lauter Liebe durch den Propheten Nathan ein, wieder zurück in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zu kommen. Und David bittet um Erneuerung. Da lesen wir in Vers 10 und folgende, du hast mich hart bestraft, nun lass mich wieder Freude erfahren, damit ich befreit aufatmen kann. Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Seine Schuld kostet David, schon bevor Nathan ihn konfrontierte, einen hohen Preis. Das können wir aus den eben gelesenen Versen erkennen. Die Freude war von ihm gewichen. Er hatte Beklemmungen, konnte nicht mehr frei atmen. Gott scheint sich von ihm zu distanzieren. Und er hat Angst, Gottes Geist zu verlieren. David wünscht sich ernsthaft, von Gott Vergebung zu erfahren und erneuert zu werden. Er möchte erleben, wie Gott ihm neue Freude an sich selbst und dem Glauben schenkt, also an Gott selbst. Er bittet Gott um ein neues Herz, um einen erneuerten Geist, indem er darum bittet, dass Gott ihn nicht aus seiner Nähe verstoßen würde, möge. Er bittet um die Bestätigung seiner Erwählung. Und David weiß, dass er Gottes Hilfe braucht, um im Glauben dran zu bleiben. Deshalb bittet er Gott darum, dass er ihn bereit machen möge, ihm zu gehorchen. Und nach dieser Erneuerung will David sich wieder ganz in den Dienst Gottes stellen. Ich glaube, ich bin eins zurück, oder? Ja. David gibt sich nicht zufrieden damit, dass alles vergeben wurde. Es reicht nicht, dass er gereinigt ist. Er ist nicht zufrieden, dass er erwählt ist oder dass er einen aufrichtigen Geist und nun wieder Freude an Gott hat. Er wird erst dann zufrieden sein, wenn sein zerbrochenes Leben zum Heil für andere dient. Und das hat Aussagekraft, wenn ich hier vorne, ähnlich wie du es eben getan hast, bekennen kann, was mir passiert ist und Zeugnis geben kann, wie Gott mich da wieder rausgeholt hat. Manchmal ist es ein Lied, manchmal ist es ein Prophet, manchmal ist es, weiß ich nicht, Gott hat viele Wege. David bietet uns mit seinem Psalm Worte für Buße und die Kraft zum Neuanfang an. Sein Gebet gibt auch uns Worte für die Selbsterkenntnis. Und Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wer so beten kann, macht die Erfahrung einer großen Reinigung. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir uns alles von der Seele reden können. Buße schafft die Voraussetzung für Vergebung und die wiederum die Voraussetzung für Versöhnung, wie wir es gerade im allerersten Lied schon gesungen haben. Und das ist der Weg in die Freiheit. Einen bereinigten und erneuerten Weg in der Gemeinschaft mit Gott und mit unseren Schwestern und Brüdern. Und die erfahrene Vergebung führt ihn in die Anbetung und das Lob Gottes. Ich habe das Blut eines Menschen vergossen, heißt es da in Vers 16. Ich befreie mich von dieser Schuld, Gott, mein Retter. Befreie mich von dieser Schuld, Gott, mein Retter. Dann werde ich deine Gnade preisen und jubeln vor Freude. Herr, schenke mir Worte, um deine Größe zu rühmen. Und wie schön sind dann Lieder, die uns Worte vorgeben, in die wir einfach einstimmen dürfen. David bittet Gott, dass seine Freude sich in Lobpreis verwandelt. Lobpreis als Freude, als Ausdruck der Freude an Gott, wenn die Hindernisse aus dem Weg geräumt sind. Dafür betet Gott. O Gott, überwinde alles in meinem Leben, dass mein Herz erschwert und meinen Mund verschließt, wenn ich dich eigentlich preisen soll. Mache meine Freude unbezwingbar. Je tiefer die Erkenntnis der Sünde und je ehrlicher der Schmerz der Reue ist, desto inniger wird auch die Dankbarkeit für die empfangene Vergebung und Versöhnung sein. Und David erkennt, dass ein zerbrochenes und geschlagenes Herz das Kennzeichen der Kinder Gottes ist. Da heißt es ab Vers 18, du willst kein Schlachtopfer, sonst hätte ich es dir gebracht. Nein, Brandopfer gefallen dir nicht. Damit drückt er doch aus, wenn ich es nur äußerlich tue, aber innerlich nicht mitgehe, kann ich es auch gleich lassen. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Solch ein Opfer gefällt dir, o Gott. Du wirst es nicht ablehnen. Zeige Zion deine Liebe und festige die Mauern Jerusalems. Dann werden dir unsere Opfer wieder gefallen, die wir mit aufrichtigem Herzen darbringen. Dann werden wir dir wieder Stiere schlachten und sie zu deiner Ehre auf dem Altar verbrennen. Da sind wir wieder ganz im Alten Testament. Wir schlachten heute keine Stiere mehr. Zerbrochen und zerschlagen zu sein, steht nicht im Widerspruch zu Freude, Lobpreis und dem Wunsch, Zeugnis zu geben. Es ist das, was christlicher Freude, Lobpreis und Zeugnis geben zugrunde liegt. Wie gut, dass es die Arme Gottes gibt, in die wir uns werfen dürfen, wie David, wenn wir unsere Missetaten erkennen. Wie König David stehen wir da, jeder und jede ganz persönlich mit ihrer ganz eigenen Geschichte. Mit leeren Händen vor Gott, mit diesem Bußgebet, das Scham abgelegt hat und ehrlich vor Gott bekennt. Das ist das Faszinierende an der Buße. Gerade da, wo wir anerkennen, wo wir bekennen, dass wir in einer Sackgasse gelandet sind, beginnt ein neuer Weg. Aber Vergebung schließt Strafe nicht aus. Das wünschen wir uns so sehr. Ne? Ich vergebe, dann ist alles gut, passiert nichts, fertig. Und manchmal ist es ja auch so. Aber manchmal eben auch nicht. Aus dem weiteren Verlauf wissen wir, dass Gott zwar eine harte Strafe einfordert, das Kind von David und Bathseba stirbt recht bald nach der Geburt. Aber grundsätzlich wird die Bitte Davids erfüllt. Er wird nicht von Gottes Angesicht verworfen. Gott hat seinen Geist nicht für immer von ihm genommen, sondern ganz im Gegenteil ihm einen Neuanfang ermöglicht, ihm wirklich und zutiefst vergeben. Und dieses Beispiel will und kann auch uns Mut machen, mit allem ganz brutto zu Gott zu kommen. Mit dem Bekenntnis unserer Schuld, wie leicht oder schwer wir sie auch bewerten, keine, wirklich absolut gar keine Schuld ist so groß, dass Gott sie nicht vergeben könnte. Mit der Bitte um Vergebung und Erneuerung, im Vertrauen darauf, dass Gott uns nicht verwirft vor seinem Angesicht und auch seinen Geist nicht von uns nimmt. Und dennoch bleibt da eine Frage im Raum. Wie kann ein gerechter Gott so mit Schuld und Sünde umgehen? Ganz wichtig ist, glaube ich, dass Gott die Sünde nicht einfach nur unter den Teppich kehrt. Das tut er nicht, sondern Gott blickt weiter. Er blickt schon damals in diesem Geschehen mit David auf das Kreuz Jesu, weil er weiß, es wird kommen. Die Herrlichkeit Gottes ist groß genug, dass Gott gerechtfertigterweise Davids Ehebruch, Mord und Lügen vergeben kann. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die wir in unseren Gemeinden verkünden. Durch sein Leben und Sterben hat Jesus ein für alle Mal unsere Vergebung erkauft, unsere Rechtfertigung sichergestellt. Wir können nichts zu unserer Erlösung oder Rechtfertigung beitragen, allein durch das aktive Annehmen und Anteilnehmen im Glauben an der Vergebung und Rechtfertigung in und durch Jesus wird es für uns wirksam. Aber angesichts der Heiligkeit Gottes und der Abscheulichkeit der Sünde ist es doch nur angemessen, dass wir täglich durch Gebet und Sündenbekenntnis auf das reagieren, was Gott schon im Vorhinein für uns getan hat. Was nehmen wir mit aus dieser Geschichte? Der Gott, der dich und mich geschaffen hat, der wird auch uns, ich habe mal gedacht, reparieren, reinigen, wie auch immer. Gott gibt jedem von uns eine neue Chance. Und dieser Gott differenziert nicht, du bist schuldig. Ganz egal, ob du jemanden getötet oder nur jemanden angelogen hast. Schuld ist Schuld. Weil es ein Gott der zweiten oder der neuen Chance ist, sind wir eingeladen, auch miteinander und uns gegenseitig immer wieder neue Chancen zu geben. David, der Glaubensheld, ist gefallen, ja, aber trotzdem hat Gott ihn nicht aufgegeben. Gott hat David trotz Vergebung bestraft, sogar hart bestraft, weil er die Sünde ernst nimmt. Aber David ist, weil er erkennt, bekennt und aufrichtig bereut, nicht aus Gottes Gnade gefallen. Und Gott geht sogar noch weiter. Er geht so weit, dass dieser fehlerhafte Mann eine ganz wesentliche Rolle im Stammbaum Jesu spielen darf. Also er ist nicht einfach nur wiederhergestellt. Und er wird uns in der Bibel als einer der großen Glaubenshelden vorgestellt. Und hier zeigt sich, wie Gott ist. Es kommt ihm auf die Beziehung zu uns Menschen an. Nicht darum, wie wir sind und wie viele Fehler wir schon in unserem Leben begangen haben. Und ich bin froh, dass Gott so ist, wie er ist, dass er auch mich so annimmt, dass ich nach jedem großen oder kleinen Fehler, den ich begangen habe, immer wieder zu ihm kommen darf, ihn um Vergebung bitten darf. Aber Gottes Art fordert mich auch stark heraus. Denn ich merke, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich für mich muss das leider bekennen, ich stecke Menschen sehr schnell in Schubladen. Das will ich eigentlich gar nicht und es passiert doch immer wieder. Und Glaubensheld oder vielleicht entschiedener Christ oder wie auch immer wir sie nennen wollen, das ist für mich so eine Schublade mit ganz hohen Ansprüchen. Wer das sein will, ne? Da findet nicht jeder Platz. Wer ernsthaft Christ sein will, vom Glaubenshelden will ich hier gar nicht reden, das ist gar nicht mehr unser Sprachgebrauch, der kann doch unmöglich dieses oder jenes tun. Das darf einfach nicht passieren. Kennt ihr diese, wo man selbst immer wieder überrascht ist? Ich will mich besinnen. Ich will ins Nachdenken kommen. Ich will anerkennen, dass Gott uns auffordert, den Menschen um uns herum, die fallen und bereuen, eine neue Chance zu gewähren und so sein Evangelium zu leben. Und ich bin überzeugt davon, dass das der Weg ist oder sein kann, wie wir in der Gemeinde Raum schaffen für Umkehr und Erneuerung. Dieser Weg ist bestimmt nicht einfach, aber genau dazu schenke Gott uns seine Weisheit, seine Liebe und sein Erbarmen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen dafür, dass du ein Gott der zweiten Chance bist. Und dass du ein Gott bist, der uns immer wieder in Liebe, in Klarheit, aber auch in Liebe zu sich zurückzieht. Ich danke dir, dass du uns hier als Gemeinde zusammengestellt hast und bitte dich, mach uns fähig, dieses dein Evangelium, deine Art miteinander einzustudieren und zu leben. Danke, dass wir wissen dürfen, du bist gegenwärtig und du willst uns helfen, dass dieses Leben gelingen kann. Amen.